Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, am Freitag habe ich im Heute-Journal einen Beitrag gesehen über diesen schrecklichen kleinen November, der sich im Mai versteckt hat. Dieses scheußliche Wetter, das wir bis jetzt hatten, führte dazu, dass dort im Fernsehen ein einsamer Mensch auf seinem Erdbeerfeld stand und sich umsah. Und normalerweise müssten dort seit 4 Wochen schon etliche Leute sein, die am Pflücken sind, am Erdbeeren pflücken. Es ist schon lange Erntezeit, aber die Erdbeeren werden einfach nicht reif. Nun geht es ja hier bei uns in der Kirche nicht unbedingt um Erdbeeren, aber um eine andere Art von Ernte. Von der hat Jesus erzählt. Und das ist nun auch der Predigttext für heute. Er steht bei Matthäus im 9. Kapitel und auch im 10. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Und er heilte jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Hier ist eine große Ernte, aber es gibt wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Dann Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer. Jakobus, der Sohn von Alpheus und Thaddäus. Simon, der Kanaanäer, und Judas Ischariot. Er war es, der Jesus später verriet. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie auf: Nehmt keinen Weg, der zu den Heiden führt, und geht in keine Stadt, die zu den Samaritern gehört, sondern geht zu den verlorenen Schafen, den Menschen, die zum Volk Israel gehören. Geht zu ihnen und verkündet ihnen: Das Himmelreich wird sichtbar in der Welt. Das Himmelreich wird sichtbar. Das war es, was Jesus den Menschen gesagt hat. Immer wenn er irgendwo hinkam, war das seine Predigt. Er hat sie übernommen von Johannes dem Täufer. Ändert euch, sagte er, kehrt um, denn die Zeit ist reif, die Erntezeit ist da. Ändert euch, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es wird schon sichtbar in dieser Welt. Das habe ich früher immer nicht verstanden. Was hat das auf sich mit dem Himmel oder dem Himmelreich? Mir hat man als Kind immer erzählt, der Himmel, das ist da, wo die Toten irgendwann mal hinkommen. Wenn du gestorben bist, kommst du in den Himmel. Mag sein. Ich glaube daran, dass wir eines Tages da sein werden, wo Gott ist, in der Ewigkeit. Aber was hat das mit mir zu tun, wenn ich noch jung bin und lebe? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Bringt mir das irgendetwas, wenn ich glaube, dass ich nach dem Tod in den Himmel komme? Das war für mich unglaublich weit weg. Und deswegen hat mich das auch nie so richtig wirklich interessiert. Bis ich eines Tages mal per Zufall in einer Bibel gelesen habe, die da irgendwo aufgeschlagen auf dem Tisch lag in der Schule. Und da hat Jesus gesagt, worum es eigentlich wirklich geht bei diesem Himmelreich. Er hat gesagt, welche Menschen selig werden können. Selig sind die, die einfach leben, sind die Barmherzigen, die Frieden schaffen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die immer wieder verfolgt werden, weil sie anders sind als die anderen. Zu denen sagt Jesus, ihr seid selig. Ihr kommt in den Himmel. Und dann stutzte ich und habe gemerkt, das Wort, das Jesus da benutzt, Seligkeit, das geht gar nicht um ein Leben nach dem Tod. Das geht darum, wie du vor deinem Tod leben kannst, wie du glücklich wirst. Und sagen wir mal ganz ehrlich, warum wollen wir ewig leben, in den Himmel kommen, wenn wir vor dem Tod gar nicht angefangen haben zu leben? Jesus, geht es um das, was vor dem Tod stattfindet, wie wir leben können, wie wir glücklich werden können, wie unsere Welt ganz anders werden kann. Und immer wenn er vom Himmelreich erzählt, tut er das mit ganz diesseitigen, weltlichen Worten. Im Himmel ist es so wie bei einer großen Hochzeit, zu der einer eingeladen hat, sagt Jesus. Oder mit dem Himmel ist es so wie mit Arbeitern, die in einem Weinberg arbeiten sollen. Und Jesus hat uns beigebracht zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, auch auf Erden. Es geht also darum, wie wir diese Welt anders, wie wir sie neu gestalten können. Und dazu hat Jesus seinen Jüngern, den 12 Jüngern, einen Auftrag gegeben. Er sagt zu ihnen, geht hin und treibt unreine Geister aus. Also nicht so wie bei den Ghostbusters oder so, so mit Ektoplasma und was das da alles dazugehört, sondern es geht darum, das loszuwerden, was unser Denken vergiftet. Das, was uns immer wieder in die falsche Richtung führt. Eigensinn, Geiz, Gier, all solche Geister, die allgegenwärtig sind, die unser Leben bestimmen und die man auch wirklich nicht ganz so leicht los wird, die sollten die Jünger austreiben. Sie sollten Kranke heilen, Menschen wieder gesund machen. Das können wir nicht so ohne weiteres. Wir können zwar immer wieder die Geister prüfen und gucken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, aber jemanden gesund machen kannst du auch nicht, oder? Nicht mal, wenn du Arzt wärst. Gelingt es auch nicht immer. Was wir tun können, ist Menschen beistehen, Kranke besuchen, Sterbende trösten und für die Menschen da sind, die hier in unserer Stadt, in unserer Umgebung leben und wohnen. Das können wir. Und das sollen wir sogar. Denn die 12 Apostel sind ja schon lange tot. Aber wir leben. Und wir sind die Kirche von Jesus Christus. Wir sollen das weiterführen, was Jesus den Aposteln aufgetragen hat. Das ist unser Auftrag. Dafür sind wir getauft worden. Bei deiner Taufe hat Gott zu dir gesagt, du gehörst zu mir. Du bist einer von uns. Und ich möchte, dass du losgehst und in der Welt das verbreitest, was ich den Menschen gesagt habe. Tun wir das denn? Wir, die Kirche? Ich glaube, oft genug sind wir nur mit uns selbst beschäftigt. In den letzten 30 Jahren haben wir uns beschäftigt mit Fusionsprozessen, mit Finanzplänen, mit schrumpfender Gemeindegliederzahl und all solchen Dingen. Und wir haben uns irgendwann nur noch um die Menschen gekümmert, die sowieso schon hierher kommen. So wie Sie, die Sie jetzt mit uns Gottesdienst feiern. Aber ich glaube, wir haben viel zu sehr die Menschen aus dem Blick verloren, die mit der Kirche schon lange nichts mehr im Sinn haben. Ein junger Mann, der ist vor kurzem aus der Kirche ausgetreten und hat an Frau Pastorin Lohse einen Brief geschrieben. Und da schreibt er, ich halte die Kirche für veraltet und bitte glauben Sie mir, dass ich aus einiger Erfahrung spreche. Ganz ehrlich, das ging mir auch mal so. Als ich so im Alter war wie unsere Konfirmanden jetzt, da habe ich gesagt, ach Kirche, ist doch sowas von altmodisch. Die Lieder, die hier gesungen werden, die kennt kein Mensch. Eure waren ja klasse vorhin, aber wer sonst sitzt hier schon und singt aus vollem Hals mit? Wer von den anderen da draußen findet das richtig toll, hier jeden Sonntag so auf die Art und Weise Gottesdienst zu feiern, wie wir das tun? So alles von vorgestern, habe ich gesagt. Und irgendwann hat meine Stiefmutter mich mal mitgenommen in einen Gottesdienst in ihrer katholischen Kirche. Da war ein Jugendgottesdienst und junge Leute haben diesen Gottesdienst gestaltet und fing an, all das aufzuzählen, was mich auch an unserer Kirche genervt hat. Die alten Lieder und die alten Leute, die da immer sind und. Und ich saß nur so da und sagte, ja, genau, endlich sagt das mal jemand, prima, klasse. Und der Letzte, der aufstand, der sagte, ja, wahrscheinlich würden uns da noch ein paar mehr Sachen einfallen, die wir an der Kirche gerne geändert hätten. Und es ist auch ziemlich einfach, auf die Kirche zu schimpfen. Aber wer ist denn das eigentlich, die Kirche? Du gehörst doch auch mit dazu. Du bist doch getauft, oder nicht? Du bist Kirche. Ihr alle, ihr gehört dazu. Ihr seid die Kirche heute. Und wenn ihr auf die Kirche schimpft, schimpft ihr eigentlich nur auf euch selber. An dem Tag bin ich nach Hause gekommen und habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte Pastor werden. Denn ändern kann man nur dann etwas, wenn man dabei ist und sich einsetzt. Nicht, wenn man sagt, das ist alles blöd und da mache ich nicht mehr mit. Der junge Mann, von dem ich erzählte, hat geschrieben: Ich bin mir sicher, dass die Kirche, wie wir sie heute kennen, ein Auslaufmodell ist. Es sei denn, der Messias kommt nun nach 2013 Jahren doch mal wieder zu uns. Und wir können die nächsten 2013 Jahre versuchen, den Glauben an ihn zu erhalten. Das wird uns, jungen Leuten, mit Sicherheit besser gelingen als unseren Vorfahren. Ich wäre jedenfalls dabei, schreibt er. Nur, wann kommt er, der Messias? Ja, liebe Leute, ganz einfach. Der ist doch schon da. Schon lange, seit über 2013 Jahren, ist Gott in der Welt und bewegt uns mit seinem Geist. Er ist da, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, wo sie auf seinen Namen getauft haben und wo sie sich einsetzen für die Menschen in ihrer Stadt, wo Flüchtlinge nicht einfach auf der Straße gelassen werden, wo einer für den anderen da ist und sich füreinander interessiert, wo wir Partnerschaftsarbeit machen mit Tansania, aber vielleicht in Zukunft nicht nur in der Form, dass wir Leute in Flugzeuge setzen und hin und her fliegen lassen für teures Geld, sondern indem wir vielleicht wirklich helfen dort. Kirche ist dafür da, dass wahr wird, wovon Jesus gesprochen hat, dass der Himmel auf die Erde kommt. Übrigens, der Obstbauer in dem Beitrag im Fernsehen bis dann zum Schluss in eine reife Erdbeere, so eine große, und sagte: Mh, lecker. Und die Erdbeeren kommen dieses Jahr. Vielleicht ein bisschen später als sonst, aber sie kommen. Das macht doch Hoffnung, oder? Wir brauchen Menschen, die Hoffnung haben und glauben und vor allem Liebe. Amen.